Mikros Dynamis.
Hey, hier ist der Alex. Schön, dass du eingeschaltet hast. Willkommen zu Mikros Dynamis im Radiokanal DWG, das Wort Gottes. 2020 ist fast vorbei. Heute wähle ich bewusst die Du-Form, weil ich einen persönlichen Jahresrückblick für dich gestalten möchte. Dazu habe ich mich extra in Schale geworfen mit Hemd und Krawatte, um zumindest äußerlich gesehen eine feierliche Haltung anzunehmen. Das sieht zwar keiner, aber egal. Und das Ganze sollte auch sprachlich zum Ausdruck gebracht werden. Deshalb wähle ich heute erst einmal ausnahmsweise die Du-Form. Ich erzähle dir heute etwas davon, wie ich diesen Radiodienst mache, welche Arbeitsschritte sind bei der Produktion nötig, wie wähle ich die Themen und Interviewpartner aus und solche Dinge. Es geht aber auch um die Inhalte der Sendungen aus dem Jahr 2020, das sich ja nun zu Ende neigt. Dazu werde ich einige Ausschnitte aus den Sendungen einblenden. Du wirst dich sicherlich an das eine oder andere Interview erinnern, also sofern du im vergangenen Jahr Mikros Dynamis eingeschaltet hast. Wenn nicht, dann hast du echt was verpasst. Und kurze Frage am Rande, wie bist du eigentlich heute dazu gekommen, diesen Sender zu hören? Ich gratuliere dir dazu, du hast nämlich den besten Sender der Welt eingeschaltet. Und damit meine ich, dass hier die beste Botschaft, die frohe Botschaft, nämlich Priorität hat. Gute Entscheidung also. Ich wurde vor einigen Monaten gefragt, wie ich denn zu meinen Themen für die Sendungen komme. Da habe ich kurz überlegt und dann habe ich geantwortet. Es gibt hier mehrere Bereiche. Zunächst einmal gibt es Themen, die aus meinen Erlebnissen und Begegnungen herrühren. Dann gibt es auch Themen, die mich nicht betreffen, die ich jedoch als wichtig und spannend ansehe. Manche Themen sind für mich einfach besonders interessant oder sie werden mir vorgeschlagen. Ich versuche bei meinen Recherchen zu diesen Themen nötige Informationen zu bekommen und diese dann im Radioformat rüberzubringen. Und das sind sie eigentlich in groben Umrissen zwar, aber ja, das sind die Ursprünge oder Ideengeneratoren meiner Sendungen. Ich bekomme Inspiration im Alltag, in alltäglichen Situationen, durch Nachdenken über gewisse Zusammenhänge, in Gesprächen oder auch mal im Gebet. Ich habe diese Frage nach der Themenfindung aber auch ein wenig weitergedacht, beziehungsweise meine Antworten würde ich jetzt noch ein wenig ausweiten. Ich habe nämlich zwischenzeitlich erkannt, dass diese Themen Gottes Geschenke an mich sind. Und diese Geschenke kann ich weitergeben. Ich sehe mich sozusagen als Handwerker, der von Gott, also er ist der Meister, das Material bekommt und es einfach bearbeitet. In einem großen Marmorblock sehe ich schon die Umrisse einer menschlichen Figur. Dann mache ich mich an die Arbeit und schlage, bildhaft gesprochen, mit einem Hammer alles Unnötige weg und es entsteht nach und nach ein Körper daraus, eine Marmorfigur. Oder ich stehe an einer Werkbank und schleife an einem Werkstück herum, bis es die passende feine Oberfläche hat. Oder ich benutze ein Mikrofon und ein Audio-Interface und meine Stimme und verarbeite Klangmaterial zu einem passenden Programm. Für dich. Ja, du hast richtig gehört, für dich. Auch sehe ich die Begegnungen beispielsweise mit Interviewgästen als überaus wertvoll für mich. Es ist eine Bereicherung für mein Glaubensleben und es ist eine Bereicherung für meine persönliche Entwicklung. Als Mensch, als Moderator. Vielleicht hast du schon einmal meine Bekehrungsgeschichte gehört. Ich möchte dir hier nur ganz knapp und nur ein einziges Detail nennen. Vor meiner Bekehrung zu Jesus Christus war ich in einer Hip-Hop-Formation und dort für die Musik zuständig. Gemeinsam mit Kai Fischer und Sebastian Fricke haben wir eine Gruppe gegründet, die Rule Rhyme Underground League. Daneben habe ich in Jugendeinrichtungen bei Feiern und in Diskotheken Platten aufgelegt. 3 Wochen vor meinem 19. Geburtstag durfte ich Jesus Christus im Glauben als meinen persönlichen Erretter und Heiland annehmen, und zwar während einer Evangelisation in Oberderdingen-Flingen. Gott hat mir ein neues Leben geschenkt. Dafür bin ich ihm auch heute noch sehr, sehr dankbar und dafür kann ich den Herrn eigentlich nur freudig anbeten. Danach habe ich 6 Jahre erst einmal nichts, aber auch gar nichts mit Audioproduktion und Tontechnik zu tun gehabt. Ich finde, dass man nach einer Bekehrung einen Veränderungsprozess durchlebt, teilweise sogar durchleidet. Sobald man eben den Weg der Nachfolge und der Heiligung betreten hat, bekommt man Einzelunterricht durch den Lehrmeister Jesus Christus. Das kann schon mal echt knackig sein und es ist nicht alle Tage Sonnenschein. Sicher ist aber auch, das kann ich dir sagen, dass der Herr viel Heilung für die inneren Wunden schenkt, Gnade und Wahrheit, göttliche Liebe, Vergebung, Trost, Ermutigung und ein ganz neues Leben. Das Alte ist vergangen, es ist alles weg. Alles ist neu geworden. Es gibt nicht einmal eine Erinnerung daran bei Gott. Im Meer versenkt und zwar dort, wo es am allertiefsten ist. Ich habe damals nach meiner Bekehrung viel von meiner Freizeit damit verbracht, die Bibel kennenzulernen. Bist du eigentlich noch dabei? Okay. Auch habe ich Orientierung und Halt in Predigten und Gemeinschaft mit Christen gesucht und diese Orientierung und den Halt in Jesus Christus auch gefunden. 2009 habe ich dann die ersten Gehversuche mit Audioaufnahmen und auch mit christlichen Hörspielen unternommen. Das war, wie gesagt, 6 Jahre nach meiner Bekehrung. Ich arbeitete an verschiedenen Themen und verbreitete damals Audio-CDs mit christlichen Inhalten. Wenn es dich interessiert, erzähle ich kurz auch etwas darüber, wann ich damit begann, Interviews zu christlichen Themen zu führen. Bist du interessiert? Ich fasse mich kurz, versprochen. Es sind wieder 6 Jahre vergangen und im Jahr 2015 habe ich offiziell das erste Interview fürs Sprachlabor Mikros Dynamis gemacht. Okay, ich gebe zu, ich habe das Interview eigentlich gar nicht selber gemacht oder geführt. Ich wusste nämlich nicht wirklich, wie ich das machen soll. Oder ich habe mich einfach auch nicht getraut. Ich war eigentlich fest davon überzeugt, dass ich das nicht kann und dass meine Stimme dafür völlig ungeeignet ist. Ich habe es wirklich geglaubt. Aber ich habe es immerhin inhaltlich vorbereitet. Und dann habe ich es auch audiotechnisch begleitet und diese Audioaufnahme gemacht. Die eigentlichen Fragen im Interview hat damals eine Bekannte, die Sarah, gestellt. Und das war ein Teamwork-Interview. Für die Situation damals war es einfach auch die praktikabelste Lösung. Ihre Interviewpartner waren damals 2 Mitarbeiter vom Bibelcenter Minden. Hier ein kurzer Ausschnitt daraus.
Mikros Dynamis.
Das Mindener Bibelcenter wurde im Juli 2009 gegründet. Das Bibelcenter bietet Bibelausstellungen, Seminare und Studienreisen nach Israel an. Wir haben uns die kleine Wanderausstellung Bibliatura angesehen. Sarah hat mit den beiden Referenten gesprochen.
Also zunächst würden wir gerne mal wissen, welche Menschen möchten Sie mit dieser Wanderausstellung eigentlich ansprechen oder erreichen?
Jeder Mensch soll Gottes Wort hören und deshalb geht es auch in erster Linie darum, Menschen, die außerhalb der Gemeinde stehen, dass sie auch Gottes Wort hören. Und wir möchten auf diese Art und Weise durch einmal die Stellwände, aber auch durch die verschiedenen Exponate, die wir dabei haben, es den Menschen auch anschaulich darzustellen und somit den Menschen das Wort Gottes nahebringen. Aber natürlich auch Gemeindegruppen oder Menschen, die ja Interesse haben, können dabei sein, um sich auch im Glauben zu festigen und auch mehr über die Bibel auch dadurch erfahren.
Und wie kommen diese Ausstellungen jetzt bei den Besuchern an? Also wie ist da die Resonanz?
Überwiegend würden wir sagen positiv, gerade wenn es um Gemeindegruppen geht. Die freuen sich natürlich, einmal etwas tiefer auch in die Bibel hineinzuschauen und vor allem etwas über die Geschichte, den Hintergrund zu erfahren. Zwischendurch gibt es natürlich auch kritische Stimmen, die gerade mit der Botschaft der Bibel nicht so viel anfangen können.
Und was mich jetzt noch interessieren würde, wie oft finden diese Ausstellungen statt? Also wie viel Zeit investieren Sie da rein?
Mit der Bibliatura sind wir in der Regel selbst unterwegs. Das ist sehr unterschiedlich. Zwischendurch kommt es vor, dass wir monatlich an einem Ort sind. Zwischendurch haben wir Zeitfenster von einigen Monaten. Ist also insgesamt sehr unterschiedlich. Ganz rege besucht wird allerdings auch die feste Ausstellung in Minden, wo man hin und wieder dann an jedem Samstag, also wöchentlich, eine Führung weitergibt.
Okay, dann vielen Dank für das Gespräch oder für das Interview und viel Erfolg in der Zukunft dann auch für Ihre Ausstellung.
Danke, gerne.
Das war ein Ausschnitt aus einem historischen Interview aus dem Sprachlabor Mikros Dynamis. Nach und nach, also eigentlich schon seit 2009, habe ich in Tontechnik immer mal wieder investiert und Ja, Sachen verändert. Die ersten anständigen Mikrofone für meinen Audiodienst habe ich beispielsweise in Heilbronn in der Theresienstraße direkt beim dort ansässigen Hersteller gekauft. Anderes Equipment kam aus Burg Ebrach-Treppendorf und aus Wernberg. Kommen wir aber jetzt zu den ersten Interviews aus 2020. Hier macht Lydia den Anfang. Sie ist Missionarsanwärterin und sie bereitet sich auf einen Dienst in Kenia vor. Ich habe Lydias Vortrag auf ihre Anfrage hin bei einer Jugendmissionskonferenz aufgezeichnet. Diese Audioaufnahmen werden aber auch auf einer Homepage verwendet, um über Lydias Arbeit in Kenia zu informieren. Da gab es eben auch viele Anfragen nach einem Audiovortrag und dieses kleine Projekt konnte ich dann realisieren. Die Musik stammt von einem Schweizer Multimedia-Künstler, der auch ein Projekt zu Kenia gemacht hat und ich fand es passend oder ganz gut für das aktuelle Audioprojekt. Hier eine Hörprobe daraus und ich hoffe, du nimmst nicht Anstoß an der Musik. Es ist halt Kindergesang mit afrikanischen monotonen Rhythmen gemischt. Für mich war es eine Kompromisslösung. Wir brauchten einfach auch eine passende Einleitung und einen musikalischen Kontrast zu dem zugegebenermaßen schweren Thema, dem sich die Lydia gewidmet hat.
Dass ihr da seid und ich freue mich, dass ich euch jetzt Zeugnis geben darf von unserem Gott, der, wie ich lernen durfte, alles kann, wirklich alles. Also nicht nur im Kopf alles kann, sondern wirklich auch wirklich alles kann. Und ich hoffe, dass das große Ganze für euch trotzdem sichtbar wird und ein andermal vielleicht mehr, wie beharrlich, wie eindrücklich und vor allen Dingen mit wie viel Detail mich Gott gerufen hat, in die Mission nach Kenia zu gehen. Doch am 2. Advent 2015 hatte dieses innere Drängen seinen Höhepunkt. Obwohl ich eine super schöne Einladung hatte und mich riesig darauf freute. Aber auch das half nichts. Ich gab auf und ich setzte mich widerwillig an den Laptop. Denn Buchstabe für Buchstabe wurde ich ruhiger und ruhiger und dann sogar froh. Eine Beterin stellte mir weit zuvor mal die Frage, Lydia, du hast so ein Herz für Jesus und ohne ihn gehst du nicht, sagst du. Und du möchtest, dass die Kinder Jesus kennenlernen. Vielleicht geht's bei dir gar nicht um christliche Entwicklungshilfe, sondern um Mission. Meine Antwort damals war, nee, so heilig bin ich dann doch nicht. Erst jetzt beim Schreiben der E-Mail an Martin, bei dem Satz, Kinder von der Müllkippe und Slums zu holen und ihnen ein Zuhause zu geben, ein Kinderheim, wo sie Jesu Liebe empfängt und nie wieder loslässt. Erst jetzt hatte ich für mich wirklich begriffen, nicht christliche Entwicklungshilfe, sondern Mission. Das ist Arbeitsplatz Teil 2, das ist Slum. Und da möchte ich euch kurz mit reinnehmen, so das Erste, was ich vom Slum noch weiß. Wir sind also auf dem Weg zum Slum im Kleinbus und ich dachte, so sieht also Slum aus und habe das auch laut geäußert und da wurde ich korrigiert und wurde gesagt, nee, wir sind in der Vorstadt. Und da habe ich jetzt mal gedacht, oh, wie sehr uns doch die Medien manchmal veräppeln oder mich veräppelt haben. Slum ist ein abgeschlossenes Gebiet, wurde mir dann erklärt. In der Regel ist es so, dass da niemand rauskommt und niemand reingeht. Die draußen, die wollen nicht, dass die rauskommen, weil die haben gefährliche Krankheiten, die sind kriminell, die sind böse, korrupt und was weiß ich alles. Und die drinnen, die wollen nie raus, weil die leben seit Generationen im Slum, die waren noch nie draußen und vor draußen haben sie einfach Angst. Und somit ist es ein abgeschlossenes Gebiet, was in der Regel und fast ausschließlich aus Wellblech besteht. Und ich habe tatsächlich dann mit den Hupfkästchen gespielt. Also plötzlich haben die da angefangen und konnte mitspielen. Aber dann wieder ein kleiner Sprung. Und so ist es bei Kindern üblich. Wenn Kinder Trauma verarbeiten, ist es nicht wie bei Erwachsenen, so stetig und irgendwann ist man aus dem Trauma raus. Sondern bei Kindern ist es so angelegt, dass die wie so springen. In einem Moment sind sie normal, im nächsten Moment sind sie die traurig und im Trauma und verarbeiten. Dann springen die wieder raus. Man sagt so in der Fachsprache Pfützentechnik. Rein, raus, rein, raus, rein, raus. Und hier war das so, das Mädchen hat bis eben noch gespielt und plötzlich habe ich beobachtet, wie das Mädchen hier saß, 20 Minuten lang. Dann haben es die Großen gemerkt, das haben sie angetippt und haben sie wieder ins Spiel mit eingebunden. Von der Psychologie her das Beste, was die Großen haben machen können. Aber ich habe halt gemerkt und gelernt, die Kinder brauchen Hilfe und die sind wirklich alle traumatisiert. Und zwar eine Hütte, eine leerstehende Hütte ohne Wasser und ohne Strom. Als vorübergehenden Unterschlupf für die Mädchen. Aber, und das war die Bedingung, ohne darüber zu reden. Denn sexuell missbrauchte Mädchen, die Willen kennen ja niemand.
Mikros Dilamis.
Lydia möchte im Rahmen eines sozialmissionarischen Projekts kenianischen Mädchen, die sexuellen Missbrauch erlitten hatten, helfen und ihnen in Afrika dienen. Der Tag bei der Jugendmissionskonferenz in Naila war für mich persönlich sehr arbeitsreich, aber auch gleichzeitig segensreich. Am selben Tag, an dem ich Lydias Vortrag aufzeichnen konnte, habe ich mehrere Leute getroffen und ich konnte auch Interviews mit ihnen führen, wie mit dem Jugendreferenten Tobias Nestler aus Erfurt, Mitteldeutschland.
Schaut euch um und wenn euch was auffällt, dann reagiert und seid Licht in dieser Welt. Und das ist eben unser Stichwort, wie Licht auf dem Berg. Und das wollen wir sein, dass wir in Erfurt, in einem Gebiet, wo viele gar nicht Gott überhaupt noch denken können oder eine Rolle in ihrem Leben spielen, wirklich ja, merken, das sind Menschen, die Gott lieb haben und wo Gott eine reelle Rolle in ihrem Leben spielt. Und da sind die Jugendleute gerade reingenommen, in diesem Ort eben auch Veränderungen zu wirken. Für mich ist ein Antrieb, dass ich weiß, Gott ist da und Gott ist derjenige, der reell ist und in meinem Leben begleitet. Also mich begleitet oft dieser Name Immanuel, das heißt, Gott ist mit uns, weil das ist für mich ein Ausdruck, was Gott sein will. Er will mit uns sein in meinem Leben, in meinem Alltag. Und das ist im Grunde der Name Immanuel, würde ich jetzt mal sagen, ist mit Ausdruck, Gott ist mit uns ganz nah bei mir, in meinem Herzen. Manchmal auch mit Predigen, aber vor allen Dingen mit Taten. Ich glaube, das ist das, was Menschen brauchen, zu sehen. Es ist wirklich ein Unterschied, ob Glauben eine Relevanz für meinen Alltag hat oder ob es nur Namen und Worte sind. Und ich glaube, das ist das Wichtige. Und es braucht Leuchttürme, so nenne ich es Leuchtfeuer, wo Menschen erkennen. Das können Orte sein, aber eben auch Menschen. Da ist was anders. Und glaube ich, wenn das passiert, dann werden auch Menschen Jesus kennenlernen. Und das ist meine große Hoffnung und sehe das auch punktuell immer wieder, auch in Thüringen. In Ostdeutschland ist nicht die Frage, ob du gegen Gott bist, sondern was Gott? Gibt es denn überhaupt? Hat überhaupt keine Relevanz und Gott wird überhaupt nicht mehr gedacht. Und das ist die Herausforderung. Das heißt, deshalb ist Ostdeutschland das Gebiet, wo Gott überhaupt nicht mehr gedacht wird. Und das ist die Herausforderung. Ja, dass da einfach authentisches Leben passiert. Und wie gesagt, da ist halt eben Ostdeutschland, die neuen Bundesländer, leider Spitzenreiter weltweit.
Tobias Nestler war das. Der Jugendreferent möchte den Namen Jesus Christus in einem Stadtteil bekannt machen, in dem bei dessen Planung durch die damalige DDR-Regierung bewusst keine Kirche oder Gemeinde vorgesehen war. Gott wurde sozusagen räumlich ausgegrenzt. Hat aber nicht funktioniert. Als nächstes hörst du kurz Alexandras Stimme mit meiner Übersetzung dazu. Beziehungsweise Jennifer hat die Übersetzung gemacht und ich habe das Ganze dann aufgenommen. Alex arbeitet mit ihrem Mann im OM-Katastropheneinsatzteam.
Hi, my name is Alex and I work with OM in their disaster response team. I'm here at Umico with the OM stand and I've been living in Germany for the last year. OM is a mission organization which stands for Operation Mobilization and it is our heart to reach the people in this world who are unreached by the message of God. And so we work in over 120 countries, But my team specifically works in disaster response. So we come alongside our long-term teams in different countries and we help them to respond to disasters whenever they might happen. We're able to deploy within 48 hours and it is our hope to be able to demonstrate God's love in the midst of catastrophe.
Ich heiße Alex und ich arbeite mit OM im Katastropheneinsatzteam. Ich bin hier auf der Yumiko mit dem Stand der OM und lebe seit einem Jahr in Deutschland. OM ist eine Missionsgesellschaft. Es steht für Operation Mobilization und es ist unser Herzensanliegen, die Unerreichten dieser Welt mit der Botschaft Gottes zu erreichen. Deshalb arbeiten wir in über 120 Ländern, aber mein Team arbeitet speziell in Krisengebieten. Das heißt, dass wir zusätzlich zu den anderen Teams unserer Gesellschaft, die über längere Zeit hinweg in diesen Gebieten arbeiten, dazukommen und helfen, wenn es zu Krisen kommt. Wir sind innerhalb von 48 Stunden einsatzbereit und wir hoffen, inmitten von Katastrophen Gottes Liebe zu zeigen. Diesen Dienst könnte ich nicht machen, wenn er nicht auch von dir und von vielen anderen im Gebet getragen würde. Es wäre schlicht nicht möglich. Wie oft habe ich erlebt, dass Gott Dinge so anordnet und so passend macht, wie es ein Mensch gar nicht tun könnte. An Zufälle glaube ich nämlich nicht, und ich erlebe immer wieder, dass Gott Menschen anspricht, damit diese zum Beispiel auf eine Interviewanfrage positiv reagieren. Dann merke ich es in der Nachbearbeitung der Rohaufnahmen. Ich erlebe Segnungen des Herrn bei der Anordnung der einzelnen Audioschnipsel zu einem gebauten Beitrag. Hin und wieder sind natürlich auch deutliche Anfechtungen vorhanden, aber das ist ja nicht das Thema des heutigen Tages. Der nächste Interviewabschnitt einer 2020er Sendung trägt den Titel »Männer beten für Mission«. Dazu sprach ich mit Michael Ossef vom Männergebetskreis, der selbst jahrzehntelang Missionar in Südamerika war.
Also ich heiße Michael Ossef, war selber lange Missionar, bis 24 Jahre in Paraguay als Missionar gewesen und habe dort das sehr zu schätzen gelernt, dass ich eine Gruppe von Betern hatte hinter mir. Und 2011 wurde ich dann angefragt, ob ich die Leitung vom Männergebetsbund hier in Deutschland übernehmen kann. Männergebetsbund ist eine Bewegung, die es jetzt erst seit 1996 gibt, mit dem dreifachen Anliegen geistliche Rückenstärkung für Missionare, dann Segen für die Gemeinde, denn jeder Beter, der sich anfängt, für Weltmission zu interessieren und für Missionare konkret zu beten, wird selbst verändert und durch ihn auch seine Gemeinde. Und das Dritte, wo Leute miteinander beten, da wächst Freundschaft untereinander. Und das ist das, was uns nur sehr gut tut.
Noch einmal zurück zu deinem Missionsdienst in Paraguay. In welcher Gegend warst du da eigentlich aktiv?
Ich war in der Hauptstadt. So als der Geschäftsführer der Indianermission, der deutschen Indianer-Pioniermission und vor allen Dingen da ganz stark in der Netzwerkarbeit. Denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Deswegen dürfen wir von Gott auch das Unmögliche erwarten und brauchen uns nicht darum kümmern, auf unser eigenes Unvermögen. Weil es ist auch so, da wo wir beten und unser Leben Gott zur Verfügung stellen, kann Gott aus ganz wenig viel machen. Wie bei dem einen Buben, der seine paar Semmeln oder Brote, Brötchen und die paar Fischle Jesus zur Verfügung gestellt hat, was ja nichts ist für diese Riesenmenge von Männern, allein 5000 Männer. Und am Ende sind sie alle satt geworden, ist noch ein Haufen übrig geblieben. Bei Gott ist kein Ding unmöglich. Und dieser Gott ist der gleiche noch heute. Und deswegen darf man unterwegs sein und von Gott Großes erwarten.
Bei Gott ist kein Ding unmöglich. Auch nicht, dass ein deutscher christlich geprägter Verein in Israel Holocaust-Überlebenden dient und dessen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter diesen Menschen mit Liebe und Respekt begegnen. Höre jetzt ein Interviewfragment anlässlich des 60-Jahr-Jubiläums vom Verein CDK in Bad Liebenzell-Meisenbach mit Christina und Elli.
Ja, es gab sehr vielseitige Eindrücke, Erlebnisse. Einmal das Land betreffend Israel, die Geschichte Gottes mit Israel kennenzulernen, das Judentum kennenzulernen und natürlich auch die Holocaust-Überlebenden. Eindrücke habe ich natürlich im Alltag bekommen, auf Stationen, durch das Arbeiten oder durch die Pflege, durch das Zusammenleben mit den Holocaust-Überlebenden, aber auch wenn ich unterwegs war, in der Stadt oder in der Wüste, Begegnungen hatte mit Menschen, gab es viele Eindrücke, die mich überwältigt haben.
Ich kann mich erinnern, eine der Fragen damals war ja, wie man mit diesem Leid umgeht, das einem begegnet, wenn man jetzt die Begriffe Holocaust oder sowas hört oder auch ja, Vernichtungslage oder all diese schweren Themen. Wie ging es dir dann in dieser Zeit, also wenn du diese Schicksale so hautnah miterlebt hast praktisch oder davon gehört hast?
Ja, das hat nicht den ganzen Alltag bestimmt, aber es gab Momente, wo Situationen eben aufkamen oder Heimbewohner erzählt haben oder wo ich eben konfrontiert worden bin mit der Geschichte. Und das packt einen immer wieder neu. Also das sind Situationen, auf die man sich nicht wirklich vorbereiten kann, mit denen man teilweise auch überfordert ist und natürlich auch verarbeiten muss. Man redet viel miteinander, man kann auch mit Heimbewohnern drüber sprechen. Einige sind da sehr offen und erzählen auch viel. Und ja, damit umzugehen ist teilweise nicht so leicht, aber ja, das geht mit Gott oder im Hinblick auf Jesus kann man das versuchen zu verarbeiten und ja.
Okay, das ist vielleicht mein begrenzter Einblick in die Arbeit in Mahalot dort mit diesen Holocaust-Überlebenden. Vielleicht sehe ich das auch zu einseitig, aber ihr habt sicherlich auch miteinander gelacht, ihr habt auch schöne Momente erlebt. Vielleicht erzählst du auch davon, wie du den Alltag diesen Leuten einfach versüßt hast.
Ja, das stimmt. Es gab auch zwischendurch ganz viel zu erleben. Wir hatten auch viel Freude und Spaß auf der Arbeit durch ja, das Miteinander mit den Heimbewohnern, mit den Arbeitskollegen, die ja wirklich alles Christen sind. Man hat die gleichen Interessen, die gleichen Gesprächsthemen. Ja, wenn man frei hat, unternimmt man halt Sachen zusammen und erlebt viel. Aber auch auf Stationen gibt es immer wieder Situationen, die einfach ja, komisch sind oder einen zum Lachen bringen können. Und die Heimbewohner an sich haben auch ganz herzliche und oder sind ganz herzliche, liebevolle Menschen und die auch durchaus Humor haben und ja, mit denen man auch ganz viel Freude erleben kann im Alltag.
Dass ihr das schon was gekostet hat, die Geschichte zu erzählen. Und da bin ich auch voll dankbar, dass sie einfach das Vertrauen hatte und dass sie sich wirklich geöffnet hatte, um uns dann halt die Geschichte zu hinterlassen, wenn sie halt auch irgendwann nicht mehr da sein wird. Und sie sagte immer wieder, das ist sehr wichtig, dass wir erzählen, weil irgendwann sind wir nicht mehr da. Und es kommt immer wieder vor, dass die Leute sagen, es gab keinen Holocaust und dass es da Berichte und Geschichten gab, die halt wirklich aus erster Hand kommen. Interessant fand ich auch ein Interview von einer Dame, bei der wir dann zu Hause privat waren, weil sie uns gefragt hat, ob wir glauben, dass Jesus der Messias ist. Und das fand ich halt sehr interessant, weil viele ja doch so ein bisschen verhalten mit dem Thema sind. Und dann hat sie halt immer wieder gesagt, nee, das kann nicht sein, dass Jesus der Messias ist. Er hätte Israel den nationalen Frieden bringen sollen. Und Jesus hat den Frieden gebracht und das habe ich auch gesagt. Ich glaube, dass Jesus der Messias ist, weil er persönlichen Frieden bringt und er mir persönlich den Frieden gebracht hat. Und dann sagte sie noch, ja, das zählt nicht, was du glaubst. Also er sollte Israel den nationalen Frieden bringen, so. Darauf hat sie einfach bestanden. Und dann hat sie aber auch gesagt, ja gut, es gibt ja auch dieses verbotene Kapitel in der Bibel, das Jesaja 53, das lesen die Juden in der Regel nicht. Sagt er, dass Jesus der Messias ist, dass er leiden musste, aber nee, das kann nicht sein, dass Jesus der Messias ist. Und es hat mich voll bewegt, wo ich dann nach Hause gegangen bin. Ich habe einfach gedacht, boah, ich könnte mit ihr über Jesus reden und sie hat schon drüber nachgedacht. Und ich weiß nicht, wie es weitergegangen ist. Ich weiß, Gott hat sie mir so aufs Herz gelegt, ich habe viel für sie gebetet und kurze Zeit später habe ich erfahren, sie ist dann verstorben. Vielleicht war ich dann die letzte Person, die mit ihr über Jesus reden konnte. Und das hat mich sehr bewegt. Und ich hoffe, dass ich sie auch bei Jesus treffen werde. Es ist halt schwierig, in Israel eine Stelle zu kriegen. Ich würde halt gerne in Israel arbeiten. Das wäre so mein Traum. Genau, und da habe ich gedacht, ich gehe vielleicht mal über Zedaka für ein Jahr nach Israel, um zu gucken, ob sich dann was ergibt. Und dann hat der Frank Lesler, mein Chef jetzt, der hat die Bewerbung gesehen und hat dann gesagt, okay, wir brauchen dich hier im Schwarzwald in Meisenbach. Und seitdem bin ich bei ZDK. Also Israel braucht Botschafter, das ist immer noch so präsent in meinem Kopf. Was ich halt sehr, sehr bewegend finde, ist, dass Gott mich damals getröstet hat mit dem Vers, ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet. Und dass wir jetzt gerade bei ZDK diesen Auftrag haben, tröstet, tröstet mein Volk, dass sich das wiederholt. Das bewegt mich halt immer wieder. Das Einzige, wo die Juden halt wirklich den Trost finden können, das ist in dem Trost in Jesus selber. Er ist der Trost und das möchten wir vorleben, das möchten wir ihnen zeigen. Und hier in Deutschland halt geht es darum, für Israel zu stehen, einzustehen und wirklich Botschafter zu sein. Gott hat sein Volk auserwählt und es ist ein besonderes Volk.
Mikros Dynamis.
Mein Plan war es, in der heutigen Sendung einen Rückblick zu geben auf das Jahr 2020 und zwar in Bezug auf die Radioarbeit Mikros Dynamis. Leider ist meine Sendezeit vorbei und noch bevor ich alle Themen behandeln konnte, muss ich diese Sendung nun schon wieder abmoderieren. So ist das Leben. Aber vielleicht ist es auch ganz gut so, wie es ist. Weniger ist manchmal mehr. Mit dem nachfolgenden Lied verabschiede ich mich nun von dir. Komm gut ins neue Jahr, der Herr mit dir. Ciao.
Oh.